Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Der Schauspieler Matthias Brandt, Sohn des früheren SPD-Bundeskanzlers Willy Brandt und seiner Frau Ruth, hat am heutigen 20. Juli beim offiziellen Gedenken an den Widerstand gegen die Nazi-Diktatur eine sehr persönliche Rede gehalten, unser erstes Thema. Dann hören wir, was man alles mit Musiktherapie erreichen kann, auf der Frühgeburtsstation genauso wie in der Palliativmedizin. Wir schauen, wie sich die Protestbewegung der Studierenden in Serbien verändert. Wird sie von nationalistischen Kräften gekapert? Außerdem im Angebot eine Ausstellung in New York und ein Kulturevent im deutsch-polnischen Grenzgebiet an und auf der Oder. Die Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit hat heute das ARD-Sommerinterview mit Alice Weidel massiv gestört. Moderator Markus Preis und Weidel konnten sich gegenseitig teilweise kaum verstehen, weil die Aktivisten das Open-Air-Gespräch im Berliner Regierungsviertel übertönten. Von einem großen Truck aus mit Trillerpfeifen, Hupen und Anti-AfD-Gesängen. Die ARD will nun Maßnahmen ergreifen, um solche Störungen künftig zu verhindern. Leisere und ernstere Töne gab es am Vormittag auf der Gedenkveranstaltung in Berlin-Plötzensee. Die Bundesregierung und die Stiftung 20. Juli 1944 erinnerten an das Attentat auf Adolf Hitler vor 81 Jahren, also an den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Im Strafgefängnis Plötzensee wurden viele der am Umsturzversuch beteiligten Widerstandskämpfer erhängt. Neben Politikerinnen und Politikern hielt der Schauspieler und Schriftsteller Matthias Brandt eine nachdenkliche Rede. Johannes Kulms berichtet.
Er sei sich nicht sicher, wie man an diesem Ort sprechen solle. Das macht der Schauspieler Matthias Brandt gleich zu Beginn seiner Rede deutlich.
Wo doch alles hier nach Stille verlangt.
Nur wenige Meter hinter Brandts Rücken liegt ein weiter leerer Raum. Dort hängen noch heute 5 Fleischerhaken an einer Metallschiene und erinnern daran, dass die frühere Haftanstalt Berlin-Plötzensee ein wichtiger Tatort des NS-Terrors war. Fast 3000 Menschen wurden hier zwischen 1933 und 1945 hingerichtet. Von ihnen stehen 89 Exekutionen in Verbindung mit dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944.
Es gibt für das, was geschehen ist, keine Worte. Aber wir dürfen nicht schweigen. Wir dürfen nicht schweigen.
Matthias Brandt ist der Hauptredner bei der Feierstunde der Bundesregierung und der Stiftung des 20. Juli 1944. 1933 war sein Vater Herbert Ernst Frahm ins norwegische Exil gegangen. Dort nahm der spätere deutsche Bundeskanzler seinen Decknamen Willy Brandt an. Er lernte seine künftige norwegische Ehefrau Ruth kennen, mit der er gemeinsam in den Widerstand gegen Hitler-Deutschland ging. Doch die Anerkennung dafür blieb beiden versagt. Im Gegenteil. Nachdem Willy Brandt nach Kriegsende nach Deutschland zurückgekehrt war, wurde er lange Zeit als Vaterlandsverräter diffamiert, erinnert sich Matthias Brandt.
Brandt an die Wand. So las ich es jahrelang jeden Morgen und jeden Nachmittag auf meinem Schulweg an einer Mauer.
Auch jenen Frauen und Männern, die am 20. Juli 1944 versucht hatten, Adolf Hitler zu töten und in Deutschland eine neue Regierung aufzubauen, sei lange Zeit mit großer Ablehnung begegnet. Matthias Brandt spricht vom bizarren Vorwurf des Vaterlandsverrats, der der Gruppe, aber auch später seinem Vater gemacht wurde.
Was mit diesem Stigma wirklich gemeint war, ihr seid uns unangenehm, ihr gehört nicht zu uns.
Denn nicht nur die Gruppe um Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg habe gezeigt, dass in der NS-Zeit durchaus Widerstand möglich war und die Deutschen eben nicht von Hitler verführt worden seien. Heute sei der Blick auf den 20. Juli 1944 ein anderer, betont auch Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU. Das Datum gehöre trotz des gescheiterten Umsturzversuches zu den bedeutendsten Tagen in der jüngeren deutschen Geschichte, so Wegner.
Heute besteht ein breiter gesellschaftlicher Konsens, dass die Widerstandskämpfer Helden, dass die Widerstandskämpfer Vorbilder und im besten Sinne Patrioten waren.
Doch bei der Gedenkfeier soll nicht nur an den 20. Juli 1944 erinnert werden, sondern an all diejenigen, die in der gesamten NS-Zeit Widerstand leisteten.
Es ist im Zusammenhang mit Momenten wie diesen heute leider nicht selten von einer angeblichen Gedenkroutine die Rede,
sagt Bundesjustizministerin Stefanie Hubig.
Aber jeder Mensch, der hier an diesen Ort kommt, kann den Mut derjenigen, die ihr Leben aufs Spiel setzten und ihr Leben verloren, spüren und er kann ihn nur bewundern.
Die SPD-Politikerin richtet sich damit insbesondere an die jüngere Generation. Doch Hubig appelliert auch an die gesamte Gesellschaft, Widerstand zu leisten gegen jene, die den Rechtsstaat, aber auch die Freiheit und Menschlichkeit untergraben.
Es braucht heute uns alle, unsere Ordnung zu verteidigen. Und wie leicht ist es heute, das zu tun im Vergleich zu damals. Heute braucht es dazu keinen Todesmut.
Genauso sieht es auch der Schauspieler Matthias Brandt, der sich sein ganzes Leben immer wieder gefragt hat, was er damals getan hätte.
Bedeutet, was tue ich heute? Nicht in gewisser Weise dasselbe. Und nur die Zeit ist eine andere.
Er höre wieder Töne, die er für überwunden hielt. Brandt meint damit das Gift von Hass, Rassismus und Ausgrenzung, das sich auch durch die Wahlergebnisse in Deutschland zeige. Und die sprachliche Verrohung genauso wie die Berufung auf eine zu schützende angebliche biologische oder ethnische Basis deutscher Identität. Von seiner Mutter Ruth habe er gelernt, dass auch Nichtstun eine Entscheidung sei und dass es für manche Entscheidungen keine zweite Gelegenheit gäbe.
Sie sagte, man muss nicht laut sein, um standhaft zu sein. Es reicht, wenn man weiß, wer man ist und auf welcher Seite man steht.
Der Schauspieler Matthias Brandt bei der heutigen Gedenkveranstaltung für die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944. Sie hören Fazit. Immer mehr wissenschaftliche Studien belegen, dass Musiktherapie als ergänzende Behandlung zu Psychotherapie und Medikamenten außerordentlich erfolgreich ist. Und zwar für sehr, sehr viele, sehr verschiedene Menschen. Sie hilft bei chronischen Schmerzen und Depressionen, bei Angstzuständen, Suchterkrankungen und Demenz. Sie eignet sich für Frühgeborene ebenso wie auf der Palliativstation. Im Vorfeld der 13. Europäischen Musiktherapiekonferenz, die kommende Woche in Hamburg stattfindet, wollen wir uns genauer anschauen, wie Musiktherapie helfen kann und warum dieser Beruf dringend gesetzlich geschützt werden sollte. Ich konnte vor der Sendung mit Mona Dittrich sprechen. Sie arbeitet als Musiktherapeutin am Klinikum Sigmaringen in der Akutpsychiatrie und gehört zum Vorstand der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft. Guten Abend, Frau Dittrich.
Hallo, guten Abend, danke für die Einladung.
Musiktherapie in der Akutpsychiatrie, wie müssen wir uns Ihre Arbeit vorstellen? Also, wie erreichen Sie Patientinnen und Patienten über Musik?
Zunächst mal kann man sich vorstellen, Menschen in sehr akuten Krisen gehören quasi zu unserem Klientel auf den Aufnahmestationen. Und die Musiktherapie ist in der Akutpsychiatrie in Sigmaringen ein fester Therapiebestandteil neben der Ergotherapie und anderen Therapieformen. Das bedeutet, dass die Menschen in der Regel mehrmals in der Woche an einer Musiktherapiegruppe teilnehmen und zuvor mich oder meinen Kollegen in einem Vorgespräch treffen, wo wir schon mal klären, mit welchem Therapieauftrag kommen die Personen, was gibt es für Erfahrungen, aber vielleicht auch Ängste oder das ein oder andere Vorurteil über Musiktherapie.
Was ist denn das genau, Musiktherapie? Was machen Sie mit den Leuten?
Also in meinen Gruppen arbeite ich sehr gerne mit Wünschen. Das bedeutet, die Personen kommen, wir machen eine kurze Runde, wo jeder gerade steht im Therapieverlauf, was aktuelle Themen oder auch Konflikte sind. Und wir entscheiden als Gruppe, was ist denn jetzt dran? Also geht es darum, ein konkretes Thema aus der Gruppe rauszugreifen und das zum Beispiel in einem musikalischen Rollenspiel auch aufzuarbeiten, um mehr zu verstehen, wie sieht der Konflikt aus, zum Beispiel Familienkonflikte. Was erlebe ich in welcher Rolle, in die ich mit der Musik schlüpfen kann und wie könnte auch eine Lösung erarbeitbar sein? Es kann aber auch sein, die Gruppe kommt und sagt, heute haben wir das Bedürfnis nach was Beruhigendem, was Wohltuendem, was Selbstfürsorglichem. Das sind dann oft sogenannte rezeptive Angebote, die sich also mit Musik hören beschäftigen. Da haben wir durch verschiedene Streamingdienste eine große Möglichkeit, Musikwünsche zu erfüllen, uns dabei auch mit den Texten zu beschäftigen, mit den Gefühlen, mit den Körperwahrnehmungen, mit den Emotionen, die dabei auftauchen, aber auch mit Musik, die ich zum Beispiel live für die anwesenden Personen spiele oder Musik, die zum Beispiel ein Teil der Gruppe für einen anderen Teil in der Gruppe spielt. Das ist dann oft frei improvisierte Musik.
Dass Musiktherapie positiv wirkt, ist, wie gesagt, wissenschaftlich vielfach belegt. Aber die Krankenkassen kommen dafür nur im stationären Bereich auf, nicht ambulant. Dabei könnte sie dort ja gerade Menschen helfen, die sprachlich nur sehr schwer zu erreichen sind. Haben Sie dafür Beispiele?
Absolut. Also ich glaube, man kommt schneller in die Situation, dass man über Sprache nicht mehr therapeutisch tätig sein kann, als man meinen sollte. Wir denken da natürlich von, Sie hatten es schon erwähnt, frühgeborenen Kindern, aber auch Kindern mit Entwicklungsstörungen, mit Einschränkungen auf der verbalen Ebene, die nicht sprachbasiert kommunizieren können in der Fülle, aber auch zum Beispiel Menschen, die durch eine erworbene Beeinträchtigung wie nach Schlaganfällen sich nicht mehr sprachlich so mitteilen können, wie sie das gerne möchten. Wir denken in der Alterspsychiatrie natürlich besonders an Menschen, die an Demenz erkrankt sind, die oft die Worte verlieren, um sich mitzuteilen, um ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche zu äußern, aber auch gerade in der Akutpsychiatrie mit schweren psychischen Krisen, mit Traumatisierungen, wo eine, wie wir ja im Alltagsgebrauch auch sagen, wirklich eine Sprachlosigkeit eingetreten ist, dem gegenüber, was Menschen erleben mussten, zum Beispiel auch Menschen mit Fluchterfahrung, nach Unfällen, nach schlimmen Lebensereignissen. Und wo wir wirklich eine Versorgungslücke schließen können, allen diesen Menschen ein psychotherapeutisches Verfahren, wie wir die Musiktherapie auch verstehen, zugutekommen zu lassen, die über andere gesprächsbasierte Angebote wirklich keine Zugänge finden.
Die Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft und die Bundesarbeitsgemeinschaft Künstlerische Therapien, die fordern schon seit längerem, dass sich die Politik diesem Thema annimmt, insbesondere ja auch, was die Anerkennung ihres Berufes angeht. Also die müsste ja auch gesetzlich geregelt werden. Wer darf sich alles MusiktherapeutIn nennen?
Also im Moment sind wir in der, man muss es leider so sagen, hochdramatischen Lage, dass sich im Moment jede und jeder Mensch Musiktherapeut, Musiktherapeutin nennen kann, ohne über eine wirklich umfassende, qualifizierte Ausbildung zu verfügen. Das bedeutet jetzt aus PatientInnensicht, dass es erstmal ganz schwierig ist, überhaupt rauszufinden, bin ich bei einer qualifizierten Fachperson, die eine langjährige Ausbildung absolviert hat, die bestimmte Kriterien erfüllt. Oder ist es jemand, der vielleicht ja irgendwo ein Angebot im Sinne eines Workshops besucht hat und jetzt trotzdem sagt, ich arbeite musiktherapeutisch, was natürlich ein Riesenunterschied ist und was für uns auch ganz klar unserem Anspruch einer sicheren musiktherapeutischen Behandlung widerspricht.
Ich hatte gerade letzte Woche hier im Programm ein Gespräch mit einer Gartentherapeutin und die hat erzählt, dass man in Österreich und Großbritannien viel, viel weiter sei. Da gäbe es solche Therapien von den Krankenkassen verschrieben, also so wie Physiotherapie oder Logopädik. Sind andere Länder auch im Bereich Musiktherapie weiter?
Ja, absolut. Also da müssen wir leider sagen, dass wir in Deutschland im Moment da hinterherhinken. Das ist ein Grund, warum wir sehr glücklich sind, auch den Europäischen Musiktherapiekongress dieses Jahr in Deutschland, erstmalig in Deutschland veranstalten zu dürfen, um auch nochmal zu zeigen, wie viel Potenzial in dieser tollen und seit bald 50 Jahren akademisierten Therapieform liegt in der Musiktherapie. Und dass wir da wirklich ein großes Signal der Politik brauchen, weil auf unserer Seite haben wir jetzt wirklich sehr viel geleistet. Wir haben Evidenz geliefert. Wir greifen auf einen großen Schatz auch erfahrungsbasierter Musiktherapie zurück. Und es wäre endlich an der Zeit, dass wir eine berufsrechtliche Regelung bekommen, dass die Zugänge zu Ausbildungen und Ausbildungsinhalten wirklich klar geregelt sind. Und natürlich, was Sie schon angesprochen hatten, auch die Musiktherapie im ambulanten Bereich erstattungsfähig durch die gesetzlichen Krankenkassen zu machen. Denn momentan muss man sich vorstellen, gerade Menschen, die vielleicht in einer stationären Therapie schon Musiktherapie hatten und davon sehr profitiert haben, die stehen vor der großen Problematik im ambulanten Bereich wirklich da auf Eigenfinanzierung angewiesen zu sein. Es gibt auch ein paar Stiftungen und Privatpersonen, die da noch Geld zuschießen, aber in der Regel ist es leider so, dass es sich am eigenen finanziellen Spielraum misst, ob man Musiktherapie ambulant wirklich in Anspruch nehmen kann oder nicht. Und da sehen wir einfach ein ganz, ganz großes Versäumnis, weil eine inklusive Gesellschaft braucht inklusive Therapieformen. Und auch da sehen wir uns mit den anderen künstlerischen Therapien wirklich als ganz wichtigen Player.
Die Musiktherapeutin Mona Dittrich im Vorfeld der Europäischen Musiktherapiekonferenz, die kommende Woche in Hamburg stattfindet. Wir werden weiter darüber berichten, zum Beispiel am Dienstag in unserer Sendung Tonart am Nachmittag. Frau Dittrich, vielen Dank.
Vielen Dank.
Lassen Sie mich durch, ich mache Kultur. Ärztinnen und die Künste.
In unserer Sommerreihe über kunstsinnige Menschen aus dem Bereich der Medizin hat Matthias Dell heute die angehende Ärztin Gülcan Çetin getroffen. Eine Frau, die auch fürs Schauspielen Talent hat.
Gleich ist die zentrale Notaufnahme und dann gehen wir jetzt hier runter.
Gülcan Çetin führt zielstrebig durchs Berliner Virchow-Klinikum im Wedding. Das gehört zur Charité. Dort hat sie als Studentin Pflicht- und Pflegepraktikum absolviert.
Ich will keine Werbung dafür machen, aber ich glaube, ich würde mich hier wohlfühlen. Wenn man mich nach dem Autounfall hierher bringt, würde ich sagen, okay, danke.
Aktuell sitzt die Anfang 30-Jährige an ihrer Promotion. Im Nebenjob assistiert sie im OP.
Ich habe eine Ausbildung gemacht, bevor ich Medizin studiert habe. Eigentlich heißt die Ausbildung OTA, operationstechnische Assistentin. Ich sage immer Opfer täglicher Aggression, weil du denkst immer, oh, Grey's Anatomy in life, oh, Ärzte in weiß, Ärzte sind in grün, viele Ärztinnen, es gibt sehr, sehr viele Chirurginnen, aber man sieht immer nur die Männer, weil meistens halt die Männer die Chefs sind.
Und die Helden in Ärzteserien, die ihre Eltern geguckt haben. Die krassen Hierarchien im überlasteten Krankenhausbetrieb bestimmen auch die Zukunftspläne. Wenn man Frau Doktor dann fragen würde,
was genau willst du werden, dann würde ich mich tatsächlich gerne nach meiner Facharztausbildung zur Proktologin spezialisieren. Der Popo-Bereich, weil du kannst dich später halt niederlassen. Trend geht nun mal zu ambulanten OPs. Dann, ich bin eine Frau. Warum sage ich das? Weil es vor allem in Berlin sehr wenig ProktologInnen gibt.
Die erste Liebe von Gülcan Çetin, die Hijab trägt, galt aber dem darstellenden Spiel an ihrem auf Kunst spezialisierten Hamburger Gymnasium.
Eigentlich wollte ich Schauspielerin werden, aber als ich dann halt in der Schule gemerkt habe, mit dem Tragen des Kopftuchs, habe ich nicht mehr die guten Rollen gekriegt. Ich habe auch wirklich einmal die Rolle der Putzfrau gekriegt in der Schule. Und ich dachte so, wow, so, ich habe immer die Hauptrollen gekriegt und jetzt kriege ich die Rolle der Reinigungsfrau. Das hat mich so ein bisschen ja, traurig gemacht. Und dann dachte ich mir, scheiß drauf, dann studierst du einfach was anderes.
Medizin. Und Schauspiel neben dem Studium. Ein paar Jahre lang gehörte sie zu den Datteltätern, einem Comedy-Online-Angebot des öffentlich-rechtlichen Jugendsenders Funk.
Wir haben sehr viel Satire gemacht über das Muslimsein in Deutschland. Und ich habe auch viel über meine Erfahrung als muslimische Frau in der Öffentlichkeit berichtet oder als Studentin. Und ich habe auch viel Rassismus erfahren.
Etwa? Dass sie mit Kopftuch unter der Haube im OP stehen kann, ohne OP-Haube dann aber nicht für eine Ärztin gehalten wird.
Herr Dr. Gieser, ich gehe dann nach Hause und wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Dann sehen wir uns morgen. Ja, tschüss.
Haben Sie hier schon gewischt?
Und ich hasse diese Momente. Warum passiert mir das ständig? Warum lasse ich das zu?
Der Witz der Clips hilft.
Satire macht Spaß, guckst du dir gerne an. Du fühlst dich nicht direkt angegriffen, aber du guckst zu. Und wichtig ist, dass du selber als Zuschauer zum Nachdenken gebracht wirst.
Die spielerische Verarbeitung war für Gülcan Çetin selbst heilsam.
Schauspiel ist für mich die Fähigkeit, meinen Alltag, vor allem was mich belastet hat, so darzustellen, dass ich meine Emotionen und mein Inneres einfach nach außen tragen kann. Und das tut mir richtig gut. Es ist das, was ich eigentlich immer gebraucht habe. Ich möchte gerne mein eigenes Sprachrohr sein.
Damit wird Gülcan Çetin zum Vorbild für andere, weil
ich auch als eine muslimische Frau sichtbar bin in unseren sozialen Medien vor allem, weil wenn wir bei Google muslimische Frau eingeben, dann kommen nur irgendwelche Bilder von Frauen mit Kopftuch und Kinderwagen von hinten und das ist aber halt nicht so, oder?
Wie es ist, zeigt die Realität im Krankenhaus.
Wenn wir uns nur die Charité anschauen, 50% des Pflegepersonals sind Menschen mit Migrationshintergrund. Reinigung, die Leute, die Essen verteilen, sowieso. Und dann, wenn Sie sich mal die Assistenzärzte angucken, das sind so viele mit syrischem Background, mit türkischem, arabischem, jugoslawischem. ÄrztInnen aus Mexiko, das ist so ein Programm, was die Charité mit Mexiko irgendwie gemacht hat. Wenn es diese Menschen nicht gibt, dann läuft es hier nicht. Und genau deshalb sollte man auch so Videos drehen.
Videos dreht Çetin immer noch. Für TikTok und Instagram-Kanäle von Bildungsträgern etwa. Und sie moderiert eine TV-Sendung.
Das ist aber kein Comedy. Das ist mehr so, ich porträtiere mit dem türkischen Fernsehen türkischstämmige, europäische, erfolgreiche Frauen aus einem Interviewformat. Das ist auch mega spannend, was sie dann alles so erzählen, so was sie alles erlebt haben, so in Belgien, Holland oder wo war ich jetzt neulich? Wien?
Die künstlerische Begabung spielt für Gülcan Çetin auch als Medizinerin eine Rolle. Neulich staunte jemand, dass sie nicht Comedienne wäre, sondern angehende Ärztin. Unverständlicherweise.
Also warum? Man kann ja Arzt sein und witzig sein, oder?
Allerdings. Die schauspielaffine Gülcan Çetin hauptberuflich ist sie erstmal auf dem Weg zur Proktologin. Morgen treffen wir in unserer Sommerreihe dann einen Arzt, der Opernkomponist geworden ist. Steht die studentische Protestbewegung in Serbien vor einem Kurswechsel? Wird sie vielleicht sogar von nationalistischen Kräften gekapert? Solche Meldungen häufen sich in den letzten Wochen. Wie steht's also aktuell um die Proteste und die Protestkultur in diesem EU-Beitrittskandidatenland? Das kann die Slawistin und Publizistin Feline Bickhardt einschätzen. Sie ist wissenschaftliche Assistentin an der Uni Zürich und war gerade eine Woche lang auf Recherchereise in Serbien, unter anderem in Belgrad. Frau Bickhardt, willkommen bei Fazit.
Hallo, ich freue mich.
Ausgangspunkt der Proteste war ja der Einsturz eines Bahnhofsvordaches in Novi Sad mit 16 Toten im November letzten Jahres. Gerade waren damals Umbauarbeiten durch ein chinesisches Konsortium fertig geworden. Korruption war der Hauptvorwurf an die Regierung und damit verknüpft die Forderung nach Neuwahlen. Jetzt, einige Monate später und auch viele Protestmonate und Wochen später, wie haben Sie die Stimmung dieser Tage im Land erlebt?
Ja, ich war von Montag bis Freitag diese Woche in Belgrad. Das ist jetzt also insgesamt meine vierte Reise nach Serbien gewesen. Erst einmal wirkte die Stadt sehr ruhig auf mich, so als hätte sich der Sommer ein wenig über die Straßen gelegt. Beispielsweise auf der Straße Knez Mihailova, das ist die zentrale Einkaufsmeile, sah man Cafés, Smartphones, Selfies, das Übliche, was man so in einer Großstadt hat. Wenn man aber weitergeht, nämlich gleich auf die Parallelstraße, dann kommt man an der Philologischen Fakultät vorbei, wo auch heute Studierende am Eingang sitzen mit dem Plakat über dem Eingang in der totalen Blockade und also kontrollieren, wer dort Zugang zur Fakultät hat. Es wird weiter diskutiert. Ich war auch auf Plenarsitzungen dieser Fakultät, habe aber auch andere Fakultäten, zum Beispiel die Ökonomische Fakultät, besucht. Es wird diskutiert, wie die Zukunft dieser Besetzungen der Universitäten aussehen kann, ganz besonders, weil der Druck der Regierung enorm groß ist und man sich auf hybride Unterrichtsformate geeinigt hat, aus Mischung, also einerseits Leistungen nachzuholen und andererseits aber dennoch physisch weiterhin die Blockaden an den Unis durchzusetzen.
Und was haben Ihnen die Studierenden erzählt, wie sich die Situation dieser Protestbewegung verändert hat?
Ja, es gibt mehrere Entwicklungen, die sich jetzt die letzten Wochen ergeben haben. Also einmal nach dem 28. Juni, einem sehr großen Protesttag mit circa 140.000 Menschen, die auf den Straßen waren, haben wir ein ungekanntes Maß an Repression beobachten können. Viele Studierende wurden festgenommen. Sie waren friedlich auf Demonstrationen. Es gab bis zu 500 Festnahmen allein in den ersten 10 Tagen nach dem 28. Juni. Das ist auf jeden Fall Thema. Thema ist aber auch weiterhin, wie kann man den zivilen Ungehorsam organisieren? Man bleibt aktiv. Man trägt zunehmend den Protest auf die Straßen, nicht nur in den Fakultäten selbst. Aber sicher war auch Thema, wie mit diesem Widovdan, so nennt man ihn, also diesem Weiztag, ein wichtiger Gedenk- und Feiertag in Serbien, umgegangen wird. Es gab auch in Serbien viele Diskussionen dazu, ob dieser Tag denn nicht zu national bzw. nationalistisch aufgeladen war. Das ist ein Tag, wie gesagt, ein wichtiger Gedenk- und Feiertag, aber auch ein Tag, an dem man die Kosovo-Schlacht am Amselfeld im Jahr 1389 feiert. Das ist gewissermaßen der Gründungsmythos der serbischen Nation, wo man also den Kampf des Fürsten Laza gegen die Osmanen feiert. Und das ist ein höchst aufgeladener Tag. Und als man diesen also feierte, war unter anderem auf der Bühne ein Professor für Literaturwissenschaft, Milo Lompa, der also dort, man könnte sagen, großserbische Fantasien formuliert hat. Er sprach wortwörtlich vom serbischen Integralismus, aber natürlich ist damit eine großserbische Idee gemeint. Das hat auch für Sorgen außerhalb von Serbiens, auch in der Jugodiaspora, in verschiedenen Ländern, in Deutschland, in der Schweiz und anderswo, zu Diskussionen geführt.
Ja, aber schwächt das jetzt die Bewegung der Studierenden?
Man hat ganz im Gegenteil aus pragmatischen Gründen sicher auch einen solchen Nationalisten auf die Bühne gelassen, um eben gegen das Narrativ, man sei vom Ausland, vom westlichen Ausland finanziert, zu argumentieren. Gleichzeitig ist auch das Integrieren solcher Stimmen ja auch ein großes Risiko für das Anliegen der Bewegung, denn das Anliegen der Bewegung ist Rechtsstaatlichkeit, sind jetzt auch die Neuwahlen, aber allen voran waren es die Forderung nach Korruptionsbekämpfung und Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Und hier muss also abgewogen werden, wo liegt diese Grenze, wie weit will man sich öffnen auch gen rechts, um eine breite Front gegen Vucic aufzubauen. Und das haben die Studierenden tatsächlich geschafft. Sie haben die Spaltungspolitik von Alexander Vucic, der gewissermaßen durch das Schaffen verschiedenster politischer Lager und Hetze und Verleumdungskampagnen es geschafft hat, die Gesellschaft in so einem Spaltungsmodus zu halten. Die Studierenden haben das mit diesen sehr konkreten oder und zugleich auch universalen Werten und Forderungen überwunden. Und ich habe jetzt auch in den Tagen wahrgenommen, dass verschiedene Akteure, beispielsweise Vertreterinnen der bosniakischen Minderheit in Serbien, aber auch Professorinnen, auch linke und liberale Stimmen sagen, wir müssen uns breit aufstellen, weil wir sonst das mafiöse und auch autoritäre Regime von Alexander Vucic nicht überwinden können.
Welche Rolle spielen Kunst und Kultur bei den Protesten?
Ich würde sagen, eine sehr große, denn die erste Mahnwache, die abgehalten wurde nach also dem Bahnhofsunglück am 1. November letzten Jahres, die erste Mahnwache fand in Belgrad an welcher Fakultät statt? An der Fakultät für dramatische Künste. Und nicht nur das ist ein Hinweis darauf, welche Rolle Kunst und Kultur spielen. Es haben sich auch viele Kulturschaffende in der Assoziation der freien Kulturschaffenden organisiert, sind auf die Straße gegangen. Sie waren wirklich eine der ersten, die auch präsent auf der Straße waren. Und sie haben deswegen auch verschiedenste Kürzungen und Repressionen erfahren. Nicht nur die Professorinnen hatten Streichungen, also Gehälterstreichungen, sondern beispielsweise wurden auch die Ausschreibungen für Kunst und Kultur komplett pausiert. Das heißt, alle die Kunstschaffenden, die über städtische oder staatliche Programme üblicherweise ihre Ausstellungen, ihre Lesungen, ihre Festivals organisieren, können das jetzt nicht mehr tun. Auch das ist indirekt eine, wir könnten sagen, Strafe für deren politisches Engagement.
Inzwischen sind wohl auch Kulturzentren besetzt worden. Warum das denn? Was sind das für Treffpunkte?
Ja, es gibt zwei Kulturzentren, die besetzt wurden, nämlich am 12. und am 18. Februar diesen Jahres. Sie sagen aber nicht besetzt, sondern sie sagen befreit. Warum? Weil sie wahrgenommen haben, dass diejenigen, die zuvor also diese Kunstzentren angeführt haben, meist eben Vertreterinnen der Machtstrukturen, schon zuvor gewissermaßen diese Kunstzentren blockiert hatten. Und sie müssten sie jetzt also die neuen Akteure und jungen Studierenden müssen sie also befreien. Das eine ist das Kulturzentrum Kulturni Centar Beograd und das andere ist das SKC, das Studentski Kulturni Centar, das studentische Zentrum, auch im Stadtzentrum Belgrads. Das hat eine lange Geschichte, eine wichtige Geschichte für die freie Kunstszene im Land. Und da stemmen gerade junge Studierende alternative Festivalprogramme, die sich auch an den Programmen der 1970er und 80er Jahre orientieren, als man nach den großen Protesten 1968 diesen Ort als freien studentischen Ort gewissermaßen bekommen hatte.
Und wie zeigt sich der Protest ganz konkret in künstlerischen Aktionen?
Ja, wir haben künstlerische Aktionen auf der Straße. Zum Beispiel vor ein paar Tagen wurde ein goldener Container, denn es waren ja vor allem Straßenblockaden mit Hilfe der Container, also ein Container, der golden angefärbt wurde von den Studierenden der Fakultät der angewandten Künste in den Nachbarort Semmun, was damals das Zentrum des Protestes war, geschoben und sozusagen auch dann die Polizei, die nicht nur die Demonstrierenden legitimieren wollte, sondern auch den Container selbst, also das nahm dann auch absurde Szenerien an. Es gibt Straßenkünstler wie den Künstler Pianista, der auch Dozent an der Architekturfakultät ist, der im Straßenbild dann Installationen platziert. Beispielsweise hat er einen Aufkleber in der Größe eines Verkehrsschildes im März aufgeklebt und der Aufkleber sieht aus wie eine Einbahnstraße. Es ist ein länglicher schwarzer Strich und allerdings zeigt aber dieser längliche schwarze Strich nicht etwa die Einbahnstraße, sondern den Grundriss des Vordachs vom Bahnhof in Novi Sad. Also das ist gewissermaßen eine Metapher dafür, Serbien die Einbahnstraße.
Welche Entwicklung zeichnet sich jetzt also zusammenfassend ab? Wie blicken die Menschen in Serbien, die demokratische, proeuropäische Veränderung wollen, in die Zukunft?
Es ist klar, dass die Menschen weiterhin auf die Straße für diese Forderungen gehen werden. Es wird sicher darauf ankommen, wie man diese politischen Fragen, wir hatten es am Eingang schon besprochen, lösen wird. Was deutlich ist, die Menschen wollen nicht aufgeben und es wird sicher auch darauf ankommen, dass aus der EU und aus Europa solidarische Stimmen kommen.
Die Slawistin und Publizistin Filine Bickhardt über die aktuelle Stimmung in Serbien. Sie beobachtet, wie sich die dortige Protestbewegung mehr und mehr verändert. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Der Aufstieg New Yorks zur globalen Kunsthauptstadt ist unmittelbar mit dem Aufstieg des abstrakten Expressionismus verbunden, während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Jackson Pollock, Willem de Kooning und Mark Rothko sind wichtige Künstler dieser Epoche. Ein heute eher unbekannter, aber damals sehr erfolgreicher Künstler war der indigene Maler George Morrison. Als junger Kunststudent kam er 1943 aus Minneapolis nach New York und die Stadt entpuppte sich für ihn ja als ein magischer Ort, The Magical City. Unter diesem Titel erinnert das Metropolitan Museum jetzt an George Morrison, der im Jahr 2000 gestorben ist. Fazitkritiker Andreas Roberts über eine kleine, aber vor allem feine Ausstellung.
George Morrison kam zu einer Zeit nach New York, als die Kunstwelt in den USA im Aufbruch war. Besonders zwei Richtungen bekamen immer mehr Aufmerksamkeit: indigene Kunst amerikanischer Ureinwohner und moderne Kunst. 1941 hatte das MoMA eine wegweisende Ausstellung mit dem Titel Indian Art of the United States ausgerichtet, die First Lady Eleanor Roosevelt eröffnete. Und zwei Monate nach Morrisons Ankunft hatte Jackson Pollock seine erste Einzelausstellung. Morrison schrieb sich als einziger indigener Student in die Art Students League ein und wurde bis in die späten 60er Jahre mit unzähligen Gruppenausstellungen und 8 Soloausstellungen ein wichtiger Vertreter des abstrakten Expressionismus. Emily Masolek von der Bockley Galerie in Minneapolis, die Morrisons Nachlass vertritt und die meisten Leihgaben für die Ausstellung organisiert hat, erzählt, wie der scheue und introvertierte Morrison in New York aufblühte.
Es war einfach die Kunsthauptstadt der Welt. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Menschen aus Europa eingewandert. Kunsthistorisch gesehen wurde die Stadt zu einem Schmelztiegel, einem Melting Pot. All dieser Kreativität, all dieser verschiedenen Bewegungen. Vor allem der Expressionismus hat George schon sehr früh angezogen, bevor er sich der Abstraktion zuwandte.
Ein Stillleben in satten roten, grünen und braunen Farben in geometrische Flächen unterteilt. Man erkennt die Form einer Flasche und die Andeutung von Früchten. Ein großer weißer runder Knochen beherrscht eine Seite des Bildes, der Titel Walknochen. Die dicke Farbe gibt dem Bild eine reliefartige Qualität und Bewegung. Morrison experimentierte zunehmend mit Techniken aus dem Surrealismus, die sich völlig vom Gegenständlichen entfernten und spontanen Impulsen Raum gaben. Es entstand der eigenwillige Stil eines Malers, der von Farbe und Textur fasziniert war. Das einzige Strukturelement ist in vielen Fällen eine horizontale Linie. Sie stamme aus der Erfahrung, als Kind am oberen See an der Grenze zu Kanada aufgewachsen zu sein, erklärt Galeristin Emily Masolek. Die Linie, die Wasser und Himmel trennt.
He talked a little bit too about how this horizon line, which is something that will come up again in his work.
Er sprach oft darüber, wie diese Horizontlinie, die in seinem Werk über verschiedene Jahrzehnte hinweg immer wieder auftaucht, eine Metapher für ihn ist. Er nannte sie einmal ein Rätsel. Es ist die Vorstellung von einem Ort, den man nie wirklich erreichen kann.
Den Horizont in einer Stadt wie New York zu sehen, ist fast unmöglich. Und doch taucht er immer wieder in seinen Bildern von der Stadt auf. Zum Beispiel in Red Sky von 1955. Ein dunkelroter, satter Himmel beherrscht die obere Hälfte des Bildes. Unterhalb der Horizontlinie Farben und Formen, die an Gebäude und Straßen erinnern. Seine Arbeit Structural Landscape zeigt eine abstrakte Hängebrücke. Es ist eine wilde Komposition aus geometrischen Formen mit grünen, schwarzen und grauen Farbschichten und einer Unterschicht aus tiefen Rottönen, die mit dem Messer herausgekratzt zu sein scheinen. Die horizontale Linie in der Mitte gibt Orientierung. Das Bild brachte Morrison ein Fulbright-Stipendium ein. Es war das erste Mal, dass ein indigener Künstler ein solches Stipendium erhielt. Wie war für ihn das Verhältnis zwischen Kunst und seinem kulturellen Erbe? In einem Tagebucheintrag von 1970 schrieb er:
Meine eigene Arbeit ist durch meine Art von Erfahrung und Ausbildung vorgegeben. Meine eigene Sensibilität, die Einflüsse und die Einstellungen, die meine Kunst geprägt haben, waren breit gefächert. Ich habe nie die sogenannten indigenen Themen gemalt. Ich habe in meiner Malerei nie ein soziales Bewusstsein gehabt. Ich habe nie versucht, durch meine Kunst zu beweisen, dass ich ein Ureinwohner bin. Und doch mag eine entfernte Andeutung des Felsens, aus dem ich gehauen wurde, das Rätsel des Horizonts oder die Farbe des Windes tief verborgen bleiben.
Nochmal Emily Masolek.
George lebte in einer postmodernen Zeit. Es war nicht notwendigerweise eine postrassistische Zeit, aber alle waren irgendwie vertrieben, die nach New York City kamen. Mit jedem Hintergrund konnte man an diesem Ort sein, was man wollte. Das gab ihm eine Menge kreativer und psychologischer Freiheit. Ich glaube nicht, dass er jemals das Gefühl hatte, in eine bestimmte Form passen zu müssen oder eine bestimmte Identität erfüllen zu müssen. Er akzeptierte die Tatsache, dass er ein indigener Künstler war, aber er hat sich nie dadurch definieren lassen.
The Magical City ist nur eine kleine Ausstellung mit vielleicht 20 Bildern und Zeichnungen. Aber sie zeigt einen beeindruckenden Künstler in einer besonderen Zeit und macht Lust auf mehr. Es wäre Zeit für eine echte Retrospektive.
George Morrisons New York, The Magical City. Die neue Ausstellung im New Yorker Met ist bis Ende Mai nächsten Jahres zu sehen. Sie hören Fazit, Kultur vom Tage. Anfang Mai hat Bundesinnenminister Dobrindt verfügt, die Kontrollen an Deutschlands Außengrenzen zu verschärfen. Polen reagierte und hat vor 14 Tagen ebenfalls stationäre Kontrollen eingeführt. Darunter leidet die Region, die sich ja als Vernetzungsraum versteht. Eine Kunstaktion interveniert jetzt mit einer Fährverbindung. Man will zeigen, dass die Oder ein verbindendes und kein trennendes Band ist. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter berichtet über einen Ausstellung- und Performance-Raum, an dem die Grenze erfahrbar wird als Ort des Austauschs.
Vier Tänzerinnen in orangefarbigen Gewändern brechen durch eine unsichtbare Grenze. Eine Performance der Kunstaktion am Fluss Break on Through to the Oder Side des Theaters am Rand in Zollbrücke an der polnischen Grenze im äußersten Osten Brandenburgs. Angelehnt ist die Überschrift des Mini-Festivals an die ikonische Doors-Nummer Break on Through the Other Side.
Damals in den 70ern, als die Doors das gemacht haben, gab es ja schon eine Suche nach dem Fremden, was man nicht kennt. Und gleichzeitig werden jetzt auch ganz konkret die politischen Grenzen hier zugemacht. Es ist ja nicht mehr so ganz einfach, darüber zu kommen. Deswegen haben wir eine Fähre, das heißt, wir machen das sehr konkret.
Erklärt Kurator Heiko Michels mit einer Open-Air-Ausstellung, mit Installationen, Performances, Gesprächsrunden, will man die enge Verflochtenheit von Deutschland und Polen an der Oder thematisieren. Das Ganze passiert im Oderbruch im Örtchen Zollbrücke, einem 19 Einwohner großen Flecken direkt am Fluss gelegen. Der Ortsname ist eine Täuschung, denn eine Brücke gibt es in Zollbrücke mitnichten. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde sie zerstört, anschließend bis 1945 gab es eine Fähre, auch die gibt es seitdem nicht mehr. Mit dem Kriegsende und der Verschiebung der Grenzen brach der Austausch in Zollbrücke jäh ab. Den will man 80 Jahre später wiederbeleben, zumindest temporär.
Kommt hierher! Greift uns aufs Boot! Wir nehmen euch mit!
Die Fähre, ein alter Holzkutter, auf den 12 Leute passen, fährt nicht direkt, sondern kreiselt um sich selbst, bis sie an die andere Seite der Oder gelangt, weshalb die Mitfahrenden am Ende gar nicht mehr wissen, wo genau Polen oder Deutschland liegt. Es entsteht eine gemeinsame europäische Flusslandschaft. Um nicht in die Mühlen der Politik zu geraten, hat man sich vorher juristisch beraten lassen, ob es überhaupt erlaubt ist, im Rahmen einer Kunstaktion einfach so eine Fähre fahren zu lassen. Eine der Fährleute ist die polnische Schauspielerin Marisza Dąbrowska vom Theater in Stettin mit einem riesigen Enterhaken in der Hand.
Das ist Polen.
Das ist Polen.
No, das ist Deutschland.
Das ist Deutschland.
Oh, maybe this is no man's.
Niemandsland.
Land?
Das ist Niemandsland.
We really don't know.
Eine flussarchäologische Tiefenbohrung nach Identität, nach dem Fremden und dem Eigenen. Die Oder als verbindendes, nicht als trennendes Band.
Es gab viele Menschen, die durch dieses Gebiet durchgezogen sind in verschiedenen geschichtlichen Etappen und die hier ihre Spuren hinterlassen haben. Und das war so die Frage, wie sprechen diese Spuren heute zu uns?
Sagt Almut Undes, Kuratorin und Geschäftsführerin beim Theater am Rand in Zollbrücke. Zwischen Oder und Deich stehen Jurten und bilden eine Minisiedlung. In einem dieser runden Zelte befindet sich beispielsweise die Botschaft von Nova America, in der jeder ohne Asyl willkommen ist. Eine Idee des Künstlers Michael Kurzwelli.
Es ist aus der Geschichte begründet, denn Friedrich der Große hat im 18. Jahrhundert das Wartebruch trockengelegt und den Bauern, die damals nach Amerika auswandern wollten, gesagt, ihr bleibt hier, hier ist euer neues Amerika.
Es geht um das Aufbrechen egoistischer Nationalismen. Durch die Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze würden die allerdings wieder aufleben, empört sich Künstler Kurzwelli. Das Versprechen eines zwischenstaatlichen, offenen Austauschs ohne Hürden hätten Politiker aufgegeben.
Von beiden Regierungen, die irgendwie aus Berliner und Warschauer Perspektive die Grenzregion gar nicht wirklich im Fokus haben und damit sehr viel mehr kaputt machen, als was sie helfen.
Mit der Kunstaktion in Zollbrücke, Break on Through to the Other Side, wolle man, betont Kurator Heiko Michels, mentale, aber mit der Fähre auch physische Brücken schlagen, einen Flussübergang schaffen, von denen es an der Oder seit dem Kriegsende immer noch wenige gibt.
Ja, klar. Aber nicht die riesen Autobahnbrücken. Vielleicht viele kleine Verbindungen, in denen man sich begegnen kann. Ein Netz von vielen kleinen Identitäten. Nicht alles gleich machen.
Ja, und wer Lust hat, sich das anzuschauen, kann das nochmal am kommenden Wochenende. Ausgangspunkt ist das Oderufer bei Zollbrücke. Dort pendelt diese Fähre zwischen 13 und 20 Uhr. Und parallel findet dann das deutsch-polnische Festival Liederlauschen am Rand statt. Es ist also viel los nächstes Wochenende im Oderbruch. Und jetzt bahnt uns Florian Werner einen Weg durch die gedruckten Feuilletons vom Montag, dem 21. Juli, die Kulturpresseschau.
Würden Sie es erkennen, wenn das Buch, das Sie gerade lesen, von künstlicher Intelligenz geschrieben wurde und nicht von einem Menschen? Das fragt Philipp Schröder in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und auch wenn wir die Frage spontan gern bejahen würden, ist man sich beim britischen Verlag Faber & Faber offenbar nicht ganz so sicher. Dort bekommt ein Roman nun erstmalig einen Sticker mit der Aufschrift Human Written verpasst. Dieses Buch wurde tatsächlich von einem Menschen geschrieben. Doch sind mit der Beglaubigung menschlichen Ursprungs die Probleme, die KI für den Literaturmarkt und die Literaturproduktion bringt, gelöst? Fragt Schröder weiter. Und die Antwort lautet offenbar schon wieder nein. Denn wer glaubt, niemand wolle einen von ChatGPT zusammengesetzten Roman lesen, erweist sich als naiv, so Schröder. Besonders Formen der Genre-Literatur werden inzwischen unverhohlen automatisch geschrieben. Wenn sich ein derartiger Sticker hierzulande durchsetzen sollte, kann man nur hoffen, dass ihm ein leicht löslicher Kleber zum schnellen Abknibbeln verpasst wird. Es ist ja doch ein wenig peinlich für den Autor und nicht weniger für den Leser, wenn Dritte den Eindruck gewinnen könnten, man selbst sei auf solche Hinweise angewiesen. Ganz gewiss seine Bücher selbst geschrieben, hat der französische Psychiater und politische Philosoph Frantz Fanon, der an diesem Sonntag 100 Jahre alt geworden wäre. Thomas Schmid würdigt den Autor in der Welt, beklagt aber zugleich, dass Jean-Paul Sartre das Vorwort zu seinem letzten Buch »Die Verdammten dieser Erde« geschrieben und damit die Fanon-Rezeption auf den postkolonialen Holzweg geführt habe. Dieser hob in seinem Vorwort vor allem auf Fanons Plädoyer für revolutionäre Gewalt ab, so Schmid. Er trug damit wesentlich zu dem Missverständnis bei, Fanon sei vor allem ein anti-westlicher Gewaltprediger gewesen. An seinem Schreibtisch in Paris versuchte Sartre, Fanon an Radikalität zu übertreffen. Sartre hat damit das westliche Fanon-Bild geprägt. Leider. Gerade in seinen frühen Büchern sei Fanon nämlich deutlich weniger radikal, ja dialektischer. Schmid schreibt, wichtiger wäre es, den Blick auf Fanons größte Stärke zu werfen, die auf den ersten Blick wie eine Schwäche anmutet, seine Inkonsequenz. Wo immer er glaubte, sicheres Terrain betreten zu haben, begann er augenblicklich es zu hinterfragen, zu zersetzen. Er war letztlich kein Gläubiger, sondern ein Zweifler. Ebenfalls radikal, wenn auch auf ganz anderem Terrain, war der britische Dirigent Roger Norrington, der am Freitag im Alter von 91 Jahren gestorben ist. In der Frankfurter Rundschau schreibt Judith von Sternburg über seine wichtigste und wohl bekannteste musikalische Mission. Sie galt einem Kampf gegen das Vibrato. Eine der größten Selbstverständlichkeiten des Orchesterlebens, die er aber für eine späte Unart hielt. Akustische Zentralheizung. Es prasselte Gegenbeweise, er blieb aber dabei, in einer Mixtur aus Ideologie und Spleen und künstlerischer Überzeugung. Sternburg kann dieser Haltung einiges abgewinnen. Zumal Norrington bei allem Dogmatismus nie den Sinn für Ambivalenz verloren habe. Sie schreibt, krasse Entscheidungen sind Ohrenöffner. Man mag das Radikale daran entnervt ablehnen und den Aufnahmen Norringtons dennoch erstaunliche Hörerlebnisse verdanken. Das Wesentlichste daran, dass alles ganz anders klingen könnte. Horchen wir also hinein in die von Norrington eröffneten Freiräume. Und nehmen wir uns eine Anweisung zu Herzen, die er immer wieder seinen Musikern gegeben haben soll. Don't be so serious, guys. Nehmt nicht alles so schrecklich ernst.
Florian Werner mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.